Hochzeitsnacht vollziehen, dann sagen sie ja.
Bitte, kannst du nicht einmal deinen Job bei dieser Telefonhotline vergessen?
Ich habe sie nicht verstanden.
Oh Mann, warum muss ich eigentlich immer nur beim Familieneinkauf mitgehen? Ich bin 17 und überhaupt habe ich gerade SMS vom Chase.
Viele Stimmen, mal gesprochen, mal gesungen, mal Hochdeutsch und mal im tiefsten bayerischen Dialekt und das alles von einer einzigen Frau. Wenn Ihnen diese Stimme bekannt vorkommen sollte, wenn Sie sich jetzt denken, Mensch, die habe ich doch schon mal gehört. Ja, haben Sie schon mal ganz bestimmt. Entweder als Jacqueline Nullinger bei Antenne Bayern oder als Kabarettistin oder auch als Synchronsprecherin. Und dieses niederbayerische Multitalent heißt Eva Petzenhauser und sie ist heute zu Gast in dieser neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans Seidel Stiftung. Mit ihr sprechen wir heute darüber, warum leichte Unterhaltung dann doch manchmal ganz schön schwer ist, welche Bedeutung sie hat, welche Rolle der bayerische Dialekt in der Unterhaltung manchmal spielen kann. Und darüber, dass Journalisten manchmal das Thema leichte Unterhaltung ein bisschen arg schwer nehmen. Und dann hat sich ganz nebenbei auch noch die Gelegenheit ergeben, über das hier mal zu reden.
Das Lamm auf der grünen Wiese.
Apropos leicht und schwer, ganz leicht bekommen Sie diesen Podcast wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakobetz und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit Eva Petzenhauser. Eva Petzenhauser, wir müssen am Anfang dieses Podcasts über drei Bands sprechen, nämlich über ABBA, über Queen und über die Beatles. Falls sich jetzt der eine oder andere wundert, warum sprechen die darüber, machen wir es mal der Reihe nach. ABBA. Ich habe auf Ihrem Soundcloud-Account gesehen, dass Sie auch mal ein Stück von ABBA gecovert haben. Und dann dachte ich mir irgendwie, eigentlich müssen Sie jetzt total glücklich sein, dass ABBA wieder zurückkommen. Oder sitzt man dann davor und sagt, oh bitte ruiniert eure eigene Legende nicht.
Nein, ich habe es tatsächlich ganz spannend gefunden, dass die zurückkommen, ja. Ich bin schon ein bisschen so ein kleiner ABBA-Fan, muss ich sagen, im Grunde meines Herzens. Doch, ich mag die Musik schon sehr gern.
Und gute zwei neue Stücke, die man bisher kennt? Also ich finde ja, ehrlich.
Ich finde auch, ja. Was ich ganz spannend finde, ist, wie sie die Stimmlage verändert hat. Das, ja. Aber ich finde es toll. Also ich finde das, ganz schön eigentlich.
Wobei ich ja ein bisschen verblüfft war, ehrlich gesagt, weil ich meine, die Damen sind ja bei allem Respekt inzwischen auch über 70. Und wenn man sich Männer über 70 anhört, also ich habe mir Konzerte angeguckt in letzter Zeit, mal unter anderem von Paul McCartney und von Phil Collins. Bei Phil Collins ist die Stimme fast nicht mehr existent. Und Paul McCartney hört sich auch deutlich gebrochener an. Also dafür klingen die beiden Damen ja noch sehr frisch, oder?
Mei, da ist natürlich jetzt die Frage, ob es live genauso klingt.
Spannende Geschichte, aber machen ja was irgendwie man sich noch gar nicht vorstellen kann, nämlich, dass sie auf Tour gehen, ohne auf Tour zu gehen, mit diesen Avataren, mit Hologrammen. Da hat mir irgendjemand mal geschrieben, das könnte die Zukunft von Live-Auftritten sein. Gibt es demnächst Eva Petzenhauser als Hologramm statt live?
Nein. Also für mich persönlich sehe ich da keine Zukunft. Also wir haben ja jetzt während Corona-Zeiten diverse Sachen ausprobiert, also Streaming-Geschichten und Konzerte. Und Musik lebt einfach schon auch von dem Zwischenspiel aus Publikum und dem Musiker. Und da geht einfach, also für mich persönlich, echt was ab.
Mhm, Gut, dann müssen wir jetzt noch die Beatles und Queen durchsprechen. Nämlich, sie sind ja nicht nur Kabarettistin und Synchronsprecherin und ganz, ganz viele andere Sachen, sondern sie singen auch. Und wenn sie mit einem Musikprogramm auf Tour gehen, dann singen sie Titel von Queen und von ABBA, nur sie als weibliche Stimme, begleitet, ich glaube, von ihrem Mann als Gitarrist.
Queen und Beatles, genau. Nee, Queen und Abba.
Ach, Queen und Beatles. Entschuldigung, sehen Sie, ich bringe Sie die alle schon irgendwie so durcheinander. Queen und Beatles, jetzt sind Sie ja fernab eigentlich eines Alters, in dem Sie ein nativer Beatles- und Queen-Fan sein dürften. Wie kommt man denn in Ihrem dann doch vergleichsweise jungen Alter darauf, Abba, Queen und Beatles gut zu finden? Also ich finde es ja toll, aber ich bin auch 100 Jahre älter.
Also Beatles, glaube ich, die Leidenschaft ist, glaube ich, einfach durch meinen Vater entstanden. Der hat gern Beatles gehört. Auch mein Onkel ist so ein Beatles-Fan und dadurch bin ich einfach ganz früh mit der Musik in Kontakt gekommen. Und ja, auch wenn ich jetzt andere Generation bin, ist es trotzdem so, dass es zu meiner Kindheit nicht eine Auswahl an Podcasts und Streaming-Diensten gab, sondern da hat es halt die CD vom Papa daheim gegeben oder sogar noch die Platten. Und dann hat man halt das gehört und ich habe die Beatles von Anfang an ganz großartig gefunden und wollte gern den George Harrison heiraten und Beatles-Fan seit der ersten Stunde quasi, seit meiner ersten Stunde.
Also mit George Harrison hat es leider nicht geklappt, aber Sie sind immer noch großer Fan. Was halten Sie, wenn wir gerade schon noch bei diesen Dingen sind, George Harrison hat jetzt irgendwie, also beziehungsweise seine Nachfahren, das All Things Must Pass Album nochmal in einer mega sonst was Edition rausgebracht. Mochten Sie dann die Beatles und George Harrison auch solo oder sagen Sie, nee, Beatles und danach mit den Solo-Sachen konnte ich nicht mehr viel anfangen.
Nein, ich muss gestehen, die Beatles sind eine der wenigen Bands, wo mir auch die Solo-Sachen wirklich ganz gut gefallen. Also da muss man sagen, gerade Paul McCartney hat ja auch wirklich solo wahnsinnig tolle Titel geschrieben und also das habe ich nicht oft. Normalerweise ist man einfach Fan dieser Band und nicht von jedem einzelnen Solo-Künstler. Aber das sind die wenigen Musiker, die das echt können, auch ohne die Beatles tolle Musik zu machen.
Von den großartigen Beatles und all den anderen, weil es ja leider kein Musikpodcast hier, zu ihren vielen anderen Rollenunfähigkeiten. Fangen wir mal beim Kabarett an. Sie machen auch Kabarett, Petzenhauser und Welt beispielsweise. Sie sind mit Ihrem Kollegen Herrn Welt auf Tournee jetzt gerade und machen da ein sehr bayerisch geartetes Programm. Nicht mal unbedingt so wegen der Inhalte, sondern Sie sprechen beide tiefsten niederbayerischen Dialekt. Lassen Sie uns mal ein bisschen über das Thema Dialekt reden. Ist das eine bewusste Entscheidung, dass Sie sagen, wir wollen uns auch mit diesem Dialekt als bayerische Kabarettisten positionieren? Oder ist es eher so, dass Sie sagen, naja gut, ich bin in Lande an der Isar geboren, da spricht man halt niederbayerisch und warum soll ich mir jetzt irgendwie ein gepflegtes Hochdeutsch reinquälen? Also bewusste Entscheidung oder sagen Sie, es ist halt so, wie es ist?
Also ich glaube, bei meinem Kabarettpartner, der hat ja schon 15 Jahre lang ein Kabarett-Duo gehabt und das war schon niederbayerisch und bei dem hat sich die Frage nie gestellt. Bei dem ist es so entstanden, ich bin Niederbayer, also mache ich selbstverständlich niederbayerisches Kabarett. Und somit hat sich die Frage für unser Duo auch gar nicht mehr gestellt. Für mich persönlich aber auch nicht, weil ich finde, dass natürlich mit der Sprache der Humor einhergeht. Und es ist niederbayerisch einfach, also die Niederbayern haben ja eine gewisse Art von Humor und damit kann man das, glaube ich, oder meiner Meinung nach am besten auch ausdrücken, was wir machen. Also es wäre jetzt irgendwie komisch, unseren Humor zu nehmen und den aber in hochdeutsche Sprache zu verpacken. Das darf nicht zusammenpassen.
Was ich trotzdem gerne wissen würde, wenn Sie auch synchron sprechen, dann müssen Sie ja eigentlich auch des Hochdeutschen mächtig sein. Oder sprechen Sie nur bayerische Rollen?
Da wäre das Jobangebot, glaube ich, sehr eingeschränkt. Also, na klar, als Synchronsprecher muss man akzentfreies Hochdeutsch sprechen. Das ist
Wie haben Sie das gelernt? Oder haben Sie das einfach gelernt in der Sprechschule? Oder sind Sie in Lande an der Isar oder in Niederbayern zweisprachig aufgewachsen?
Nein, ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, im Gegenteil. Also zu meiner Zeit der Schulzeit zum Beispiel war es noch sehr ungewöhnlich, dass überhaupt jemand irgendwie Hochdeutsch spricht. Also von daher habe ich das wirklich an der Schule gelernt. Es gibt so eine deutsche Popakademie und da habe ich quasi eine Sprecherausbildung noch so nebenbei gemacht, genau. Von selber wäre es nicht gegangen.
Jetzt sind das ja relativ unterschiedliche Dinge, die sie machen. Also sie spielen Kabarett, sie treten als Sängerin auf, sie sprechen hochdeutsche Synchrongeschichten. Wie kommt man denn zu so viel Vielseitigkeit? Weil ich dachte immer so, im Kulturbetrieb oder im Medienkommunikationsbetrieb, dann legt man immer großen Wert darauf, dass Leute viel Erfahrung, Ausbildungen etc. haben. Das, was Sie tun, klingt so ein bisschen auch nach Autodidaktik. Gut, jetzt wissen wir auch, die Beatles waren Autodidakten. Das ist ja kein... Angeblich konnten die nicht mal Noten lesen.
Das stimmt, ja. Das finde ich sehr sympathisch. also der gemeinsame Nenner von all diesen Dingen ist ja Stimme. Also es macht mir einfach total Spaß, mit der Stimme zu arbeiten. Und ich habe aber tatsächlich keine Ausbildung als Sängerin oder so, sondern wirklich nur als Sprecherin nebenher gemacht. Das ist, der Rest ist autodidaktisch entstanden, genau.
Gibt es irgendetwas, von dem Sie sagen, das macht mir aber am meisten Spaß? Weil ich meine, ja, es eint erstmal das Thema Stimme, aber wenn Sie Kabarett und Gesang machen, dann spielt ja auch Mimik, Gestik, solche Dinge eine relativ große Rolle. Dann ist es ja nicht nur die Stimme. Gibt es irgendeine Vorliebe, von der Sie sagen würden, das ist es, das mache ich am allerliebsten?
Also ich habe das große Glück, dass wir ja Musikkabarett machen. Und somit kann ich quasi Gesang und Schauspiel, nenne ich es jetzt mal als Überbegriff, wirklich gut kombinieren auf der Bühne im Kabarett. Aber ich möchte jetzt nichts dieser Sparten missen, weil Synchron einfach ganz eine andere Baustelle zum Arbeiten ist, aber auch wahnsinnig Spaß macht. Mir gefällt es schon, auf der Bühne zu stehen und mit den Menschen direkt zu arbeiten. Das ist das Tolle am Gesang, am Kabarett. Aber ich finde es auch wahnsinnig spannend, mit fremden Gesichtern zu arbeiten oder mit fremden Figuren und wirklich nur die Stimme herzuleihen. Das macht wahnsinnig Spaß, weil man dadurch natürlich auch mal ganz andere Charaktere und Rollen spielen kann, als das, was man eigentlich ist.
Wie war das jetzt in der Corona-Zeit für Sie? Sie durften ja auch relativ lang wahrscheinlich nicht raus, haben aber, wie wir jetzt, gut, unsere Zuhörer sehen es nicht, aber ich sehe es, Sie haben ja ein richtig professionell, toll eingerichtetes Studio zu Hause. Hat das weitergeholfen, dass man sagt, ich kann viele Dinge auch von zu Hause aus produzieren, ich muss nicht unbedingt das Haus verlassen?
Das war grundsätzlich jetzt in unserem Fall schon von Vorteil, weil wir nebenbei dann einfach noch CD hier aufnehmen konnten. Also im Duo geht sowas. Oder auch Hörspielsachen, Hörspielproduktionen kann ich oft mal von zu Hause aufnehmen. Das ist natürlich dann von Vorteil. Also auch im Synchronbereich war die Pause nicht so lang. Da durfte man relativ schnell wieder arbeiten, wenn die Bedingungen im Studio geschaffen waren.
Sie haben gerade das Thema Hörspiele angesprochen. Das finde ich ist insofern eine interessante Entwicklung, weil wir ja über Jahre hinweg gerade im Netz so den Eindruck hatten, so erst kommt Audio und jetzt ist Video, ist das ganz große Ding. Ich habe den Eindruck, dass Audio gerade eine wahnsinnig große Renaissance erlebt. Also Sie sprechen von Hörspielen. Sie haben vorhin auch gesagt, es gibt aber Millionen Podcasts, dieser ist ja auch einer. Und das reduziert ja wiederum die Kommunikation oder auch die Ausdrucksweise der Kunst, der Kultur auf einmal wieder aufs Hören. Nachdem wir über Jahre gedacht haben, jetzt kommt die große Zeit der visuellen Medien. Ist es einfach Zufall oder muss man nicht doch dann vielleicht konzidieren, dass man sagt, nur das Hören alleine kann schon wahnsinnig viel bei Menschen auslösen. Gut, bei Musik so oder so, aber auch zum Beispiel beim Hören von Podcasts oder Hörspielen.
Ich glaube, das ist einfach... Also jeder einfach wahnsinnig viel unterwegs ist. Ich höre zum Beispiel von ganz vielen Menschen, ja, sie hören immer Hörspiele beim Autofahren, weil es da so langweilig ist und so. Und das ist natürlich was Tolles, weil da kann man jetzt natürlich schlecht Fernsehen schauen oder ist nicht ratsam, irgendwas mit Bild zu machen. Und ich glaube, dass einfach viel Leute unterwegs sind in Bus und Bahn, im Auto und da auch gern irgendeine Ablenkung haben. Man muss ja auch sagen, die Zeiten sind ja schon so, dass man niemanden mehr einfach so in einem Zug sitzen sieht. Also entweder man schaut aufs Handy und schreibt was oder man hört was. Also man ist ja quasi völliger Nerd, wenn man nur im Zug sitzt und aus dem Fenster schaut. Das geht ja gar nicht. Und das, glaube ich, ist schon so ein Ding unserer Zeit, dass man immer permanente Bespaßung, Bespielung, irgendwas immer braucht. Und das ist so gesehen aber wieder der Vorteil natürlich von Hörspiel und Podcasts, dass das ja wieder genutzt wird.
Wobei, das ist ein spannender Punkt, den Sie sagen. Ich habe mal gehört, allen Ernstes, dass Ärzte und auch Psychologen dringend empfehlen, beim Zugfahren nicht permanent irgendetwas zu tun, sondern einfach auch mal nur aus dem Fenster zu gucken, weil diese ständige Dauerberieselung mit irgendetwas ja auch irgendwie gar nicht gesund sein kann. Was mich zu einer anderen Frage führt, haben Sie den Eindruck, dass das, was Sie machen, dass Sie sich in Ihren Formaten ändern müssen, kürzer werden müssen, prägnanter werden müssen, weil die Leute bedingt dadurch, dass sie ja in so einer Dauerberieselung sind, vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, lange Aufmerksamkeitsspannen zu entwickeln? Also ich kenne immer das Phänomen der sozialen Erwünschtheit, wie das so schön heißt. Und fragen Sie Leute, ob sie Podcasts hören, die 1,5 Stunden lang sind, dann sagen die ihnen alle, ja, super, Podcast, 1,5 Stunden ziehe ich mir komplett rein. Und wenn man sich dann die Zahlen anhört, wie lange die Leute wirklich Podcasts hören, dann merken sie, nach 5 Minuten kommt der erste Knick. Also worauf ich raus will, dieses Überfrachtetsein mit Musik, mit Kabarett, mit was auch immer, hat das Auswirkungen auf Sie, dass Sie sagen, okay, wir machen die nächste Nummer mal vielleicht nicht 7 Minuten, sondern nur 3 Minuten und in diesen 3 Minuten muss ich noch 5 Punches setzen?
Ja, schon ein bisschen. Also die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist enorm zurückgegangen, das merkt man schon. Das merkt man immer in den sozialen Medien, wenn man zum Beispiel auf Instagram oder so eine Story postet, das erste Bild wird noch angesehen, beim zweiten sind schon weniger. Und so geht's dahin. Und somit ist das schon auch ein bisschen live, glaube ich. Also früher hat man, wenn man alte Kabarett-Shows zum Beispiel angeschaut hat, da hat man lang Zeit gehabt für Pointe. Oder das war viel langsamer irgendwie. Also gut, da muss ich auch sagen, ich bin nicht der Typ für langsames Kabarett. Mir gefällt Slapstick und so schon. Aber man merkt schon, dass man einfach auch mit schnellen Nummern beim aktuellen Publikum auch gut ankommt und nicht mit ewig lang aufgebauten Pointen zum Beispiel.
Ist das dann etwas, von dem Sie sagen würden, das geht dann gegebenenfalls auch, ich will nicht sagen auf Kosten des Inhalts, weil das ist ja, das klingt ein bisschen nach Kulturpessimismus, den will ich ja gar nicht haben, aber wenn Sie quasi nicht die Gelegenheit haben, bei einer Nummer auch mal richtig weit auszuholen und die so langsam sich aufbauen zu lassen, dann heißt das ja, würde ich jetzt zumindest daraus nehmen, dass Sie auch inhaltlich ein bisschen reduzieren müssen. Oder ist das jetzt zu kulturpessimistisch?
Da geht es vielleicht eben anders. Da kann ich jetzt nur für unser Kabarett sprechen. Bei uns ist eher so tatsächlich, dass die Qualität dadurch gestiegen ist tatsächlich. Weil wir immer bemüht sind. Also man schreibt erst ja mal viel und dann kürzen wir es zusammen. Und das hat schon den Vorteil, dass dann einfach auch die Pointendichte höher ist. Und man sich wirklich, oder wir als Duo machen das zumindest, uns ganz, ganz viel Gedanken machen. Braucht es jetzt das Rumgedöns, das ja jetzt im Kabarett, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ja nicht wahnsinnig aussagekräftig ist. Es geht ja bei uns auch nicht um eine große Botschaft, es geht ja wirklich um Spaß haben und Unterhaltung und von daher ist jetzt das inhaltlich nicht tragisch, wenn man da einkürzt und das dafür auf kürzere Pointen bringt.
Das Thema Kabarett, weil Sie gerade sagten, bei uns geht es so ein bisschen um Spaß, um Pointen, auch mal um eine reine Slapstick-Nummer. Jetzt gibt es ja immer so unter den Kultur- und den Kabarett-Puristen, nennen wir es mal so, gibt es ja so ein bisschen diesen Duktus, dass Kabarett nur dann richtig Kabarett ist, wenn es irgendwie eine Botschaft hat, politisch ist oder sonst irgendwas. Jetzt kommen Sie und sagen, oh nö, das darf auch mal einfach nur ein bisschen lustig sein. Ist es dann noch Kabarett oder muss man dann wieder von Comedy sprechen oder sagen Sie, ach, diese Unterscheidungen Kabarett und Comedy, eigentlich interessieren mich die gar nicht?
Beides. Also ich würde sagen, wir machen schon klassisches Kabarett, aber Kabarett ist ja nicht automatisch politisches Kabarett. Wir haben zum Beispiel keine Politik drinnen. Aber, also ich finde das Comedy irgendwie eine andere Art, aber ich kann es ganz schwer beschreiben, aber ich würde es nie unterscheiden im Sinne von, das eine ist was Tolles und das andere ist irgendwie banale Unterhaltung. Das glaube ich, ist ehrlich gesagt Schwachsinn. Das ist ja das Gleiche, wenn wir so schon bei diesen Journalisten sind.
Ja, da müssen wir eh noch drüber reden. Unbedingt.
Die Unterscheidung wird ja in der Musik genauso gemacht. Es gibt ja immer nur die tolle Musik, die Klassik und alles, was Unterhaltung ist, ist ja nichts so ungefähr. Und das ist ja auch offen gestanden. Ein Kass, sagen wir es mal in gut bayerisch. Das ist ja Schmarrn. Also es ist ja nicht das eine automatisch qualitativ hochwertiger. Es gibt ja schlechtes politisches Kabarett zum Beispiel, dann ist ja auch nicht besser als Comedy.
Reden wir mal nochmal über die Journalisten, die dann diese großen Unterscheidungen zwischen E und U und Feuilleton und Ernst und nicht Ernst machen. Ich denke mir auch ganz oft, eigentlich macht man da Oder macht man da Diskussionen auf, die vollkommen uninteressant sind? Also da kommen wir dann nochmal zum ABBA-Thema. Ist ABBA ernste Musik oder ist es unterhaltende Musik? Und ich denke mir immer, eigentlich ist es doch wurscht, solange es mir gefällt. Oder sehe ich das jetzt völlig falsch?
Ich glaube, das ist wie beim Wein. Man kann da ja wahnsinnig drüber diskutieren und sich informieren, ob das ein guter Wein oder ein schöner Wein ist oder nicht. Wenn er mir nicht schmeckt, hilft mir das ja alles nichts. Und genauso sage ich das mit der Musik auch oder mit Kabarett. Also ich glaube, es hat erstmal alles Berechtigung, was gefällt, solange es niemandem wehtut und nicht irgendwie völlig unpassend ist. Also ich denke, es hat schon alles seine Grenzen. Aber was spricht denn dagegen, Leute zu unterhalten? Also ich finde, man hat ja gerade in so Zeiten wie in den 50er Jahren oder so zum Beispiel, hat Musik, also Schlagermusik, eine wahnsinnig wichtige Bedeutung gehabt, nämlich Menschen eben nur zu unterhalten und wegzubringen von den Schwierigkeiten dieser Zeit. Also ich finde, eigentlich müsste man aus dieser Zeit gelernt haben, wie wichtig Unterhaltung ist.
Ja, definitiv. Ich meine, davon abgesehen, wenn man dann wieder dann so Konzerte oder sowas ansieht, eben jetzt beispielsweise von Paul McCartney, weil wir vorhin nochmal dabei waren. Also ich habe mir den 4-mal live angeguckt und alle Konzerte hatten eines gemeinsam. Hinterher sind die Leute alle, es sind lauter glückliche Leute rausgegangen. Also ich hatte den Eindruck, da kommen Leute raus und die waren alle mal für 2 Stunden total happy. Und das waren junge Leute, ältere Leute. Und ich glaube, die haben sich auch gar nicht großartige Gedanken darüber gemacht, was hat er jetzt da gespielt. Und dann habe ich am nächsten Tag so in die Zeitungen geguckt und dann stand da wieder irgendwelche Sachen drin. Ja, aber McCartney hätte das noch spielen können und das machen können und dies und das und jenes sei nicht schön gewesen. Und dann dachte ich mir irgendwie, also die 50.000, die ich jetzt das letzte Mal in München aus dem Olympiastadion gehen sehen habe, die waren eigentlich alle nur glücklich.
Genau, und ich finde, dann ist das Ziel auch erreicht. Also wir haben zum Beispiel gestern Abend wieder einen Kabarettauftritt gehabt und danach ist eine Dame hergekommen und hat gesagt, ja, vielen Dank für den tollen Abend, wir haben so viel gelacht und es war so schön und es war einfach mal 2 Stunden lang keine Politik und kein Corona. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, die Leute sind manchmal auch glücklich, eben genau nicht name das Gleiche zu hören, wie man momentan halt eh in den Nachrichten und so weiter liest. Also von daher, ich denke, das hat absolut seine Berechtigung, also beides. Aber ich finde auch, man muss da ganz ehrlich sagen, nichts gegen Feuilleton-Redakteure, aber oft ist schon auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt für eine wichtige Zeitung oder für einen wichtigen Teil schreibe, dann muss ich ja irgendwas kritisieren, damit klar ist, dass ich auch ein seriöser Feuilleton-Journalist bin. Und das finde ich ehrlich gesagt auch schade. Man liest selten, das war einfach schön. Also warum hat das nicht seine Berechtigung?
Ja, ist das in der Branche vielleicht auch so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Dünkelhaftigkeit, die man da so ein bisschen hat? Also ja. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mir war das früher, also heute habe ich da keine Hemmungen mehr, das zuzugeben, aber früher war mir es immer ein bisschen peinlich zu sagen, also eigentlich machen aber ganz coole Sachen. Ich bin eigentlich mehr so ein Rock'n'Roller, also ich stehe wahnsinnig auf die Beatles und vor allem auf die Stones und dann findet man irgendwie so Take a Chance on Me, ja, tendenziell eher peinlich, aber eigentlich finde ich es dann doch wieder cool. Inzwischen gebe ich es zu, aber früher hätte ich es nicht zugegeben. Ist das so diese Dünkelhaftigkeit, die Sie meinen?
Ja, ehrlich gesagt schon. Ich finde, am besten beschreibt das ganze Problem, und da hat sich nichts drauf geändert, der Sketch von Harpe Kerkeling mit Hurz.
Ja,
wow. Da finde ich es alles gesagt, weil genau so, warum kann nicht auch jemand, also es ist ja immer, es wird immer unterschieden zwischen irgendwie Unterhaltung und Intelligenz. Und das ist ja einfach ein Schmarrn. Also man darf sie doch einmal über. Es gibt ja manchmal auch Witze, die sind eigentlich echt nicht großartig, aber ich finde es wahnsinnig lustig. Und das ist doch auch okay. Also ich finde da immer dieser Anspruch an, es muss mit Politik und es muss mit Klassik und muss einfach nicht, finde ich.
Also ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar dafür, dass Sie mich noch an Hurz erinnert haben. Das hatte ich fast schon wieder. Das Beste ist ja immer dieser mit diesem eindeutig osteuropäischen Slang sprechende Pianist, der immer sagt, maybe we should repeat the first phrase. Das ist ganz, ganz großartig. Also, ja. Liebe Hörer von Satzzeichen, für den Fall, dass jetzt bei Ihnen was geklingelt hat, schauen Sie im Internet nach und suchen Sie nach Hurz, dem Wolf und dem Lamm auf der grünen Wiese und der Bedeutung für die Kultur. Wenn Sie gerade schon dabei sind, im Internet zu gucken, dann schauen Sie doch nochmal, was unser heutiger Gast alles so treibt, nämlich Eva Petzenhauser. Ich kann Ihnen sagen, ist eine ganze Menge, auch wenn sie nicht Hurz singt, aber Sie werden sie singen sehen, Sie werden sie Schauspielern sehen, Sie werden sie Kabarett sehen. Und wenn Sie ein bisschen Glück haben, finden Sie auch noch Sachen, die sie synchron gesprochen hat oder Hörspiele gemacht hat. In jedem Fall, liebe Eva Petzenhauser, ganz, ganz herzlichen Dank für die unterhaltsamen Einblicke in Ihre Arbeit und Ihr Verständnis von Kabarett und von Kultur, auch wenn es jetzt sein könnte, dass es den ein oder anderen Feuilleton-Redakteur gibt, der Sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so nett findet. Ganz vielen Dank, Eva Petzenhauser.
Vielen Dank.